Inside Psychiatry. Wir sprechen über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Seelenstruggle, dein Podcast der LWL-Uniklinik Hamm.
Herzlich willkommen zu unserem Deep Dive zur Folge Inside Psychiatry. Mein Name ist Laura Derks, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin hier in der Klinik und ich spreche heute mit Jutta Benz. Hallo Jutta Benz.
Ja, hallo Laura Derks. Ich bin Jutta Benz, bin schon seit 33 Jahren, darf ich in dieser Klinik arbeiten und habe verschiedene Stationen schon erlebt, mal als normaler PED-Mitarbeiter und auch als Leitung für diverse Stationen. Und seit kurzem bin ich Bereichsleitung für insbesondere den Bereich Gütersloh, für die neue Klinik, die ich mit aufbauen darf.
Das klingt total spannend, eine neue Klinik aufbauen. Wir fangen immer an mit einer Rubrik.
Ein Satz, ein Gedanke.
Das heißt, ich nenne gleich ein Wort und du sagst das Erste, was dir in den Kopf schießt. Und heute ist das Thema relativ offensichtlich. Das Wort ist Psychiatrie.
Miteinander. Ja, Miteinander bedeutet für mich erstmal, dass wir in unterschiedlichen Berufsgruppen miteinander arbeiten. Also wir sind alle gleich beteiligt am Behandlungsverlauf. Das sind diverse Berufsgruppen, die wir schon alleine mit Psychotherapeuten, mit Ärzten, mit Fachtherapeuten, mit Lehrern, mit unterschiedlichen Berufsgruppen aus dem PED zum Beispiel haben. Das sind Heilerziehungspfleger, Erzieher, Krankenpfleger, Krankenschwestern. Nein, die heißen jetzt, Entschuldigung, es gibt ja immer unterschiedliche Ausbildungen, die seit 2-3 Jahren, glaube ich, die generalisierte Ausbildung und dann sind das Pflegefachfrauen oder Pflegefachmänner. Mit denen arbeiten wir multiprofessionell. Und dann haben wir, gehört für mich zum Miteinander, natürlich der Patient, ja, der Jugendliche, das Kind, das zu uns kommt und wir dürfen denjenigen, diejenige unterstützen auf seinem Weg. Und natürlich die Eltern, also das heißt die Angehörigen. Und das Ganze zusammengeführt ist für mich ein Miteinander.
Wow, total schön. Total schön erklärt. Meine nächste Frage schließt eigentlich so ein bisschen an das an, was Sie schon erklärt haben. Und zwar PED, das ist so eine komische Abkürzung. Mhm. Gleichzeitig ist der PED aber die größte Berufsgruppe bei uns in der Klinik. Und Sie haben ja gerade schon erläutert, was für Abschlüsse, Ausbildungen da alles dazugehören. Vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen alltagspraktischer oder konkreter. Welche Aufgabe hat der PED bei uns in der Klinik?
Ja, der Pflege- und Erziehungsdienst, so heißt es ausgesprochen, ist ja die Berufsgruppe, die 24 Stunden 7 Tage die Woche mit dem Patienten zusammen sein darf. Das heißt, ich lerne den Patienten auf unterschiedliche Arten kennen und für mich steht immer im Fokus die Beziehungsgestaltung, Beziehungsaufbau und Beziehungsgestaltung. Das sollte immer so der erste Punkt sein, denn über Beziehung kann ich ganz viel erreichen. Ich kann Motivation stärken. Ich kann Antrieb verbessern, ich kann die Stimmung verändern, indem ich ins Gespräch gehe. Und viel passiert halt immer über Beziehung. Und das ist ein Teil für mich, der so im Fokus steht. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass der Pflege- und Erziehungsdienst ganz viele Kompetenzen mitbringen sollte. Und das ist unter anderem Empathie.
Ja, total wichtig.
Absolut Empathie und auch eine Allparteilichkeit im Sinne dessen, dass man, weil das passiert ganz schnell, man baut eine Beziehung auf und denkt sich, Mensch, derjenige ist mir oder diejenige ist so wichtig für mich und ich setze mich für deren Bedürfnisse ein. Und dabei spielt eine große Rolle, dass es ja nicht nur den einen gibt, sondern auch die anderen drumherum. Und deswegen ist es wichtig, so eine Allparteilichkeit zu haben, dass alle das gleiche Recht auf ihre eigene Wahrnehmung und ihre eigene Wirklichkeit haben. Und ich sehe das dann so, dass ich für mich klar habe, dass der Pflege- und Erziehungsdienst gar so ein bisschen auch so eine Anwaltsfunktion auch übernimmt. für den Patienten oder für die Patientin. Das heißt, wenn derjenige oder diejenige aufgrund seiner Belastung, gerade seiner aktuellen Belastung, weniger in der Lage dazu ist, seine Bedürfnisse und Wünsche zu äußern, dass da der PED hilfreich an der Seite ist und ihn darin unterstützt. Das ist so ein Hauptmerkmal für mich. Und natürlich auch jemand, der Struktur gibt. Tagesstruktur. Der im Tagesverlauf nochmal auf die ganz individuellen Situationen eingehen kann. Und dann auch ein Verbindungsteil ist zwischen dem System, aus dem der Patient kommt, und dem Teil innerhalb der Klinik.
Das klingt total spannend, stelle ich mir aber auch sehr anspruchsvoll vor, vor allen Dingen so diese Allparteilichkeit. Also es sind ja auf den Stationen immer zwischen 10 bis 12 Jugendlichen und ich kann mir vorstellen, dass die auch alle unterschiedlich sind und eigene Wünsche und Bedürfnisse mitbringen. Und da dann immer so eine gute Balance aufrechtzuerhalten, Respekt, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Jetzt haben Sie gerade vor allen Dingen so Dinge im Alltag benannt, ne? Mhm. Also viel so bei den PatientInnen sein, nah dran sein, unterstützen. Gibt's denn auch weitere spezielle Angebote, die der PED so darüber hinaus noch anbietet?
Ja, natürlich. Da gibt's so Sachen wie Lebensfelderkundung, ja. Das heißt, eine Patientin zum Beispiel, die schon lange nicht mehr es geschafft hat, einkaufen zu gehen oder sich überhaupt traut, wieder soziale Beziehungen einzugehen. Diesen Patienten oder die Patientin dazu zu ermutigen, ja, das kannst du schaffen und ich unterstütze dich dabei, wäre zum Beispiel eine der Aufgaben. Mhm. Und das sind manchmal so kleine Dinge wie, komm, wir rufen mal zusammen deinen Freund oder deine Freundin an, um erstmal wieder einen Kontakt herzustellen. Mhm. Oder wir planen gemeinsam, wie kannst du wieder in den Kontakt treten? Oder vielleicht zum Beispiel beim ersten Treffen mit anwesend sein und zusammen Eis essen gehen oder sich zusammen in der Bibliothek oder wo auch immer treffen oder zum Shoppen. Solche Dinge. Und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Dinge, um die Menschen, die zu uns kommen und unsere Unterstützung wünschen, auch zu begleiten und zu entängstigen. Das finde ich immer ganz wichtig.
Das klingt jetzt so, als wäre die Arbeit total spannend, vielfältig und vor allen Dingen total individuell, weil jeder Patient oder jede Patientin bringt ja einen ganz anderen Hintergrund mit. Jetzt frage ich mich, neben diesem ganz individuellen Arbeiten, gibt es denn auch so ein übergreifendes Grundkonzept?
Ja, also die Mitarbeiter hier sollten nach dem Bezugspflegekonzept arbeiten. Und das Bezugspflegekonzept beinhaltet halt auch mit dem Klienten ganz stark den Verlauf zu planen. Also individuell auch wieder, ja, am Patienten orientiert. Jemand, der zum Beispiel eine niedergedrückte Stimmung hat, mit dem genau zu planen, welche Maßnahmen wären gut, um in eine Stimmungsstabilisierung zu kommen. Und das ist ein Teil, der ist angenähert an den Diagnosen der Psychotherapeuten. Und da sind wir wieder beim Anfang, bei dem Miteinander, weil das in gemeinsamen Planungen, Fallkonferenzen, Mahnungskonferenzen miteinander erarbeitet wird. Und natürlich, so wünschen wir uns das, natürlich noch mehr zukünftig mit dem Patienten oder der Patientin zusammen.
Und dann fällt mir gerade ein, haben wir natürlich auch berufsgruppenübergreifend, also sowohl Ihre Berufsgruppe als auch meine, als auch alle anderen Berufsgruppen, so Grundwerte, die wir natürlich alle in der Arbeit leben. Dazu gehört Offenheit, Toleranz. Ne? Wir haben Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten und Lebenswegen und dem müssen wir offen begegnen. Da müssen wir auch unsere eigenen Ideen manchmal ganz schön zurückstellen. Authentizität, also den Menschen ehrlich begegnen, Augenhöhe von Mensch zu Mensch, das sind natürlich Sachen, die wir alle in der Klinik leben. Und trotzdem hat natürlich jede Station nochmal ein eigenes Arbeiten, ein eigenes Konzept.
Ja, das macht es manchmal schwieriger und gleichzeitig aber auch spezifisch. Und für mich ist mal ganz wichtig, weil genau das, was Sie vorhin erwähnt haben, wäre ja auch ein Teil, der zur Stigmatisierung beitragen würde. Mhm. Ja, so, weil wir müssen uns auf viele unterschiedliche Menschen einstellen und dazu gehört auch eine absolute Annahme. Also die Idee, dass jeder Mensch gut ist, so wie er ist und jederzeit sein Bestes gibt. Ich glaube, das ist etwas, das sollte ganz verstärkt in unserer Kontaktgestaltung sein und auch eigentlich ein Teil einer jeden Überlegung von uns sein. Da sind wir dann auch schon ein Stück weit mit in der Ethik, aber das sind ja diese Themen, die uns allgegenwärtig im Alltag begleiten und insbesondere auch im PED, das ist auch immer wieder eine Schnittstelle, über die wir diskutieren müssen und wo wir auch schauen, wie kommen wir mit diesen spezifischen interkulturellen Dingen zurecht. Mhm. Und unsere Gesellschaft ist vielfältig und wir müssen irgendwie auf diese Vielfalt reagieren. Und das ist mir immer so ein Anliegen, dass wir tatsächlich in dieser absoluten Annahme sind.
Ja, total. Und wie Sie schon gesagt haben, interkulturell, aber ich würde da auch intrakulturell sagen. Weil wenn ich jetzt so überlege, wenn ich hier Familien kennenlerne, selbst wenn die alle den gleichen kulturellen Hintergrund haben, sind die so unterschiedlich und manchmal auch so unterschiedlich von mir. Da müssen wir natürlich drüber hinwegsehen, weil jeder Mensch verdient Hilfe. Ganz egal, woher die Person kommt und wie sie ist. Und das ist total wichtig, was Sie sagen. Absolute Annahme, sich drauf einstellen, einlassen und sehen, dass die Person ihr Bestes gibt. Wo wir beim Thema Stigmatisierung gerade schon waren. Welche Vorurteile sind Ihnen schon begegnet? Womit werden Sie konfrontiert, wenn Sie erzählen, was Sie beruflich machen?
Ah, ich glaube, das hat sich schon ein Stück weit verändert. Mhm. Also wenn ich zurückgehe zu dem Beginn meines Berufslebens hier, gab es so ein echt, boah, das stelle ich mir aber schwierig vor, um Gottes Willen. Und laufen die da mit Zwangsjacken rum? Und gibt es da so Räume, die ausgestattet sind mit Gegenständen, die sie aus Filmen kennen, die Leute?
So die typische Gummizelle.
So die typische Gummizelle und immer noch so Ideen wie einer flog übers Kuckucksnest. Ja. Ne? Viele Zuhörer werden den Film vielleicht noch kennen. Und das hat sich aber im Laufe der Zeit auch schon verändert. Mhm. Ich glaube, da sind wir ein bisschen weicher. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Psychiatrie transparent sein sollte. Absolut. Weil nur Transparenz kann dazu führen, dass wir so eine Entstigmatisierung haben. Sprich, dass wir offen sind, dass jeder jederzeit zu uns kommen kann, sich selbst Eindrücke verschaffen darf und dass man sieht, auch nach außen hin, wir haben nichts zu verstecken.
Genau da setzen wir auch mit dem Podcast an. Ja. Einfach so ein bisschen hier Leute, die hier arbeiten, aber auch Patienten und Patientinnen vorzustellen, Familien vorzustellen, zu zeigen, das sind ganz normale Familien. Was würden Sie generell sagen, was hat sich auch in der Psychiatrie seit Ihrem Berufseinstieg verändert?
Ah, das ist eine super spannende Frage. Da habe ich vorhin noch drüber nachgedacht, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe. Und ich glaube, das, was für mich so eklatant war, ist so, als ich hier eingestiegen bin, waren Patienten hier mindestens 9 Monate in Behandlung.
Ja. Das ist eine Zeit.
Das ist eine Zeit. Wir hießen ja auch damals noch Westfälisches Institut. Das heißt, wir haben uns ja klar von Klinikstruktur eigentlich abgegrenzt. Und da war es so, da nannte man das auch immer eine zweite soziale Schwangerschaft.
Okay, das klingt für mich jetzt erstmal ganz komisch. Was ist damit gemeint?
Ja, dass man so dem Patienten oder der Patientin damals die Idee hatte, Mensch, wenn der noch mal 9 Monate in einem anderen Setting ist und noch mal ganz andere Dinge noch mal neu erlernen kann, seine sozialen Kompetenzen oder auch seine Erlebnisse, ja, die Erlebnisse, die ja vielleicht auch traumatisch hatte, nochmal aufzuarbeiten, dass es ihm dadurch besser gehen würde oder einen anderen Start ins Leben hat. Das ist mir als erstes eingefallen. Mhm. Und wo ich so dachte, Mensch, wenn ich das zu heute sehe, finde ich, haben wir eine super Entwicklung hingelegt in der Psychiatrie. Das war so ein Beispiel für mich.
Ich glaube, aktuell ist so unsere durchschnittliche Aufenthaltszeit sind so um die 50 Tage, also so 6-7 Wochen ist so der Durchschnitt.
Genau. Und das ist auch gut so. Total gut so. Weil so haben wir dieses Thema dass wir Patienten haben, die sich hier total einrichten. Wir waren ja damals das Zuhause der Patienten. Ja. So muss man das ja sehen. Also das heißt, wir haben ja so eine Blase aufgebaut, so eine Blubberblase. Und hier war es schön, hier war Inseldenken. Mhm. Und wir haben ja gar nicht das Umfeld so stark mit einbezogen, so wie es jetzt ist. Mhm. Und ich glaube im Nachgang, dass das auch teilweise schädlich war für Patienten. Ja, und Patientinnen. Und jetzt mit dieser kurzen Zeit haben wir ja auch viel mehr den Fokus auf die Zukunft gerichtet. Das heißt, wir schauen, was können wir tun, was können wir anbieten, um die Patienten auch nach vorne geleitet in ihre Zukunft zu schicken. Und deswegen ist die Kurzfristigkeit richtig gut.
Das stimmt. Gleichzeitig habe ich aber auch im Kopf, dass es so manche Jugendliche gibt, wo wir uns auch ein bisschen mehr Zeit wünschen und wo es dann manchmal auch schwierig ist, das zu verhandeln. Mhm. Ich glaube, es gibt so beides, aber 9 Monate, das finde ich auch wirklich lang.
Ja.
Was sehen Sie generell auch an der modernen KJP vielleicht kritisch? Also Sie haben eben gesagt, für die Patienten, Patientinnen haben Sie das Gefühl, die Behandlung richtet sich jetzt mehr an die Zukunft. Ich würde das nochmal auf die Psychiatrie übertragen. Wie sähe die KJP, der KJP steht für Kinder- und Jugendpsychiatrie, wie sähe die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Zukunft aus?
Ja, das ist ein spannendes Thema und ich glaube, das ist wirklich noch auch ein sehr persönliches Bild, was ich zur Psychiatrie der Zukunft habe. Aber ich glaube, es ist gar nicht so neu, weil ich denke, das wird schon in unseren Nachbarländern um uns herum schon ganz stark praktiziert, was ich auch in meinem Studium kennengelernt habe. Und ich glaube, dass wir gar nicht so settingbezogen arbeiten sollten.
Was bedeutet das?
Sprich, ja, erkläre ich jetzt. Mhm. Also, dass ich glaube, es ist gar nicht gut, jemanden ausschließlich in einem Stationssetting, also getrennt von seinem sozialen Umfeld, zu behandeln. Sondern, dass wir stattdessen gucken sollten, was ist gerade entsprechend für denjenigen. Wir durften ja jetzt schon auf einer Station ausprobieren, wie ist es, Behandlung zu Hause.
Das sogenannte Home Treatment.
Genau. Und ich glaube, dass genau diese Interventionen die Interventionen der Zukunft sind. Dass wir variabel am Klienten orientiert überlegen können, was wäre für den jetzt gut? Wäre es eine Behandlung im häuslichen Umfeld vor der stationären Behandlung zum Beispiel, wenn ambulant nicht mehr ausreicht? Mhm. Vielleicht wäre es aber auch gut, hochfrequentiert ambulant was anzubieten. Mhm. Oder vielleicht sogar präventive Möglichkeiten. Das heißt, dass man schon im Vorfeld, bevor es überhaupt zu einer Eskalation kommen kann, niederschwellig Angebote geben kann. Also nicht jeder Jugendliche, ich gehe jetzt mal von einem Jugendlichen aus, weil das ist immer so ein Beispiel, wonach ich gefragt werde, warum kommen Jugendliche in die Psychiatrie?
Ja.
Ja. Also jeder von uns hat ja Angst vor Bewertung und Beurteilung. Und jeder von uns ist traurig, wenn die erste Liebe zu Ende geht. Oder vielleicht auch im Erwachsenenalter, wenn man genau Beziehungen, die gescheitert sind, nochmal reflektieren sollte. Und manchmal, glaube ich, fehlen diesen Jugendlichen im Vorfeld Ansprechpartner, mit denen sie nochmal niederschwellig genau über diese Traurigkeit sprechen können oder diese Hilflosigkeit.
Das finde ich einen total wichtigen Punkt. Mir fällt da sofort auch gerade so ein bisschen unsere Ambulanzkrise, nenne ich es mal, ein. Ja. Also ambulant nochmal für die Zuhörenden bedeutet, dass man zu Hause wohnt und zu einer Therapiesitzung oder einem Angebot hinkommt. Das ist dann meistens eine Stunde die Woche. Jetzt haben aber die ganzen ambulanten Praxen ja Wartelisten von mehreren Monaten bis hin zu einem Jahr. Das heißt, selbst bei den Jugendlichen, die schon das Gefühl haben, ich habe eine psychische Erkrankung, ist der Weg, bis die Hilfe kommt, dann ja noch sehr lange. Und es ist auch noch nicht geklärt, ob sich das in den nächsten Jahren drastisch verändern wird. Also ob wir viel mehr ambulante Behandler und Behandlerinnen bekommen. Das, finde ich, ist ein total gutes Argument, mehr Präventionsarbeit zu machen. Und natürlich auch die Ethik. Also wenn wir jemandem ersparen können, die Erkrankung überhaupt zu entwickeln, ist das natürlich auch aus einem ethischen Gesichtspunkt besser, als zu warten, bis es der Person wirklich schlecht geht und ein starkes Leiden entsteht.
Ja, und vor allen Dingen auch die Idee, oh Gott, Psychiatrie, Ja, da sind wir wieder bei Stigmatisierung. Wenn ich dem Ganzen einen anderen Anstrich oder einen anderen Namen mit anderem Inhalt gebe, fällt der Weg zu uns vielleicht auch leichter.
Total. Und ich glaube, wir sind uns ja trotzdem einig, dass es den Ort Psychiatrie trotzdem geben soll und muss, auch Absolut. In der Zukunft. Also manche Krankheiten kann man nicht so gut zu Hause behandeln. Und manchmal ist die Familie ja auch ein großer Teil der Erkrankung. Das können wir ja auch nicht leugnen. Da gibt's ja auch. Und manchmal ist es total gut, dass wir diesen Schutzraum bieten können. Es muss aber nicht immer für so eine lange Zeit sein.
Ja, und ich glaube, wenn man genau ganz individuell gucken kann und trotz der Behandlung auf der Station mehr das Umfeld mit einbeziehen darf und kann, ja, also dass wir wirklich partizipativ denken, dann könnten wir trotz alledem auch eine Behandlung auf der Station transparenter gestalten.
Ja, total. Sie haben eben auch diesen Punkt der Partizipation nochmal beschrieben, wie wichtig das ist, auch Patienten und Patientinnen und ihre Familien auch einzubinden, transparenter zu arbeiten. Jetzt haben Sie ja das große Glück, unsere neue Zweigstelle, den Campus Gütersloh, mit aufzubauen und zu gestalten. Inwiefern findet sich denn vielleicht auch dieses Thema der Transparenz und der Partizipation an dem neuen Standort oder in dem neuen Konzept wieder?
Ja, in dem neuen Konzept findet sich natürlich dieser Teil Partizipation ganz stark wieder. Und der ist ja für uns, also es ist ja ein bekannter Begriff und gar nicht wirklich etwas Neues. Also es gibt ja schon viele Kliniken, auch Kinder- und Jugendpsychiatrien, Erwachsenenpsychiatrien, die sich ganz stark mit dem Thema Partizipation auseinandersetzen. Und das bedeutet eigentlich, also runtergebrochen für unsere Zuhörer, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und es eine Mitgestaltung und aktive Mitwirkung am Behandlungsprozess hat, dass man die bekommt. Und das heißt auch zum Beispiel, dass ein Betroffener mit seinen Eltern vom ersten Tag an aktiv in die Behandlung mit einbezogen wird. Sprich, dass die Eltern, die Angehörigen zu Behandlungskonferenzen eingeladen werden im multiprofessionellen Team oder auch zu Visiten, viel mehr zu Hospitation, Hausbesuchen und auch Besuchszeiten innerhalb der Klinik, wo wir ganz transparent sind. Dass wir, egal welchen Schritt wir mit dem Patienten oder der Patientin planen, auch immer das Expertenwissen der Familie und des Patienten selber ganz stark mit einbeziehen. Das ist für uns was Großes und ganz, ganz Wichtiges. Ich glaube, man kann es an so kleinen Teilen festmachen, als Beispiel, dass wir in der Visite oder Behandlungskonferenz zum Beispiel einen Raum gewählt haben, in dem es keinen Tisch gibt. Das heißt, wir sitzen zusammen im Stuhlkreis. Ja? Das heißt, wir begegnen uns da schon in der Haltung sofort auf Augenhöhe. Und es wird so sein, dass es nicht den Oberarzt oder die Therapeutin gibt, die dann die Visite leitet, sondern dass aktiv der Patient zum Beispiel mit seinen Anliegen als erstes gehört wird.
Das klingt super.
So, der Patient ist von Anfang an Teil der Visite, weil wir davon ausgehen, es gibt nichts, was ich nicht in Anwesenheit des Patienten besprechen kann. Also das ist nur ein kleines Beispiel für gelebte Partizipation.
Das klingt total spannend. Mir ist eingefallen, im Kleinen haben wir das hier auch bei uns in der Forschung mit unserem Jugendbeirat, ja, der sich auch einmal pro Quartal trifft und uns in der Planung von neuen Studien unterstützt, berät und mitgestaltet. Ja. Für eine große Klinik stelle ich mir das aber auch anspruchsvoll, aber total spannend vor.
Ja, das und uns ist es genau wichtig. Also es gibt zum Beispiel auch so eine Idee, dass wir die Intimsphäre und die Privatsphäre der Patienten noch mehr schützen wollen, als wir es jetzt hier auch schon haben. Da sind wir ja hier in der Klinik auch schon sehr, sehr weit, indem wir klopfen, bevor wir ein Zimmer betreten und so weiter und fragen, ob wir reinkommen dürfen. In der neuen Klinik wird es so sein, dass die Patienten einen eigenen Schlüssel für ihr Zimmer haben. Aber nicht quasi wirklich einen Schlüssel, sondern eher eine Chipkarte, wie bei einem Hotel. Mhm. Ja, das heißt, dass auch andere Patienten nicht einfach in die Privatsphäre der anderen mit rein dürfen, sondern tatsächlich nur auf Erlaubnis der anderen das Zimmer betreten darf.
Das klingt nach einer total guten Mischung aus einerseits die Psychiatrie öffnen, transparenter machen nach außen, aber in der Psychiatrie auch verstärkt nochmal sensibler Schutzräume zu bauen.
Ja, und das Ganze ist nicht eine Erfindung von uns, sondern das wird schon ganz, ganz lange in Berlin in der Charité, wird das schon gemacht und mit wirklich großen Erfolgen.
Wir bleiben ganz gespannt auf den neuen Campus. Ich komme jetzt so ein bisschen zum Ende mit Blick auf die Zeit. Meine Abschlussfrage an Sie.
Ja.
Was war der schönste Moment Ihrer Zeit in der Klinik?
Ja, auch darüber habe ich nachgedacht. Also es gibt ganz viele schöne Momente. Und ich glaube einfach, wenn jemand, generell gesagt, wenn jemand, der als Beispiel tief traurig kommt und die Station wieder verlässt mit dem Gedanken, ja, es gibt schöne Anteile im Leben und ich will die nochmal für mich finden, dann freue ich mich total. Mhm. Aber es gibt ein besonderes Erlebnis, ne, bei so einer langen Arbeitszeit oder langen Jahren wie mir, war es mal so, dass ich eine Klientin damals noch im Bezug hatte als Bezugsmitarbeiter, die ich lange Zeit mit vielen Krisen und auch mit Suizidideen begleitet habe. Dann habe ich sie noch mal nach der Entlassung ab und an mal gesehen. Und irgendwann gehe ich zu meinem Zahnarzt und plötzlich steht da meine ehemalige Bezugspatientin, die dort eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin gemacht hat. Und dann ist das ja immer so, dass ich dann, um die Privatsphäre des anderen zu wahren, also auch sehr distanziert, ganz normal mit demjenigen ins Gespräch gekommen bin. Und dann gab es eine Sequenz, wo wir beide alleine waren. Und dann hat sie gesagt, Jutta, ich möchte dir nochmal ganz doll danken für die Zeit, in der du mich so unterstützt hast. Und wir haben damals eine Intervention gemacht, dass wir eine Lobebox eingerichtet haben. Das heißt, alles, was gut war am Tag, gesammelt haben. Nach 10 Jahren Aufenthalt hier in der Klinik gibt es immer noch diese kleinen Botschaften mit dem, was gut war. Und die hat sich die ehemalige Patientin über ihr Bett gehangen in einen Bilderrahmen. Und sie konnte immer noch beschreiben, welche Botschaften ihr heute noch gut tun, die sie sich immer wieder anschaut. Und das ist für mich so ein Ding, wo ich wirklich Gänsehaut auch hatte und ich so dachte, Mensch, das ist eine tolle Arbeit, die wir hier leisten dürfen.
Das klingt wirklich total schön. Ich kann mir auch keine schönere Schlussgeschichte für das heutige Thema vorstellen. Vielen Dank für das tolle Interview und die wirklich tollen Denkanstöße. Davon nehme ich auch noch mal ein paar für mich selber auch mit. Und ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen auch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.